Heute feiern wir Erntedankfest. Der Erntedanktisch ist gefüllt mit allem, was Gott reifen lässt. Viel können wir da entdecken: Blumen, Brot, Obst, Gemüse. Das alles habt ihr hergebracht als ein Dankeschön an Gott und um es anderen zu schenken. Der Text zur Predigt ist heute nur ganz kurz. Zwei kleine Verse am Ende des Hebräerbriefes. Da ist auch von Dingen die Rede, die wir beim Erntedankfest zu Gott bringen könnten. Wohlzutun und mitzuteilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Loben, Gutes tun und miteinander teilen, das sind die drei Dinge, die hier genannt sind. Als Opfer werden sie hier bezeichnet, Opfer, die Gott gefallen. Ich merke, wie mich die Rede vom Opfer hier ein wenig irritiert. Dieses Wort hat doch einen eher unangenehmen Klang. Vielleicht kommt das daher, dass ich von Opfern täglich in den Nachrichten höre. Von Unfallopfern ist da die Rede oder von Verbrechensopfern. Oder ich denke an blutige Opferrituale in fernen Ländern oder aus längst vergangenen Zeiten. Das klingt erstmal gar nicht positiv. Opfer sind anstrengend und mühevoll. Vielleicht denkt ihr auch an die alltäglichen Opfer, die ihr für andere bringt. Wenn Eltern ihr Kind jahrelang zum Musikunterricht oder zum Sport fahren. Wenn die Kinder den Eltern zuliebe zu einem Verwandtenbesuch mitgehen, bei dem sie am liebsten zu Hause bleiben würden. Oder wenn sich der Vater wieder mal breitschlagen lässt, Überstunden zu machen, die nicht bezahlt werden. Oder seinen Urlaub verschiebt, weil der Kollege ganz dringend frei bräuchte. Wenn ich eine Verpflichtung annehme, obwohl sie mir jetzt gerade gar nicht in den Kram passt. Opfer für andere, das kennen wir, und meist sind die sehr mühsam. In der Gemeinde reden wir auch manchmal vom Opfer, vom Erntedankopfer zum Beispiel, das wir heute für Menschen in Not und die Förderung von Kindern in anderen Ländern zusammenlegen wollen. Meist verstehen wir darunter ja eine größere Spende. Ich gebe anderen etwas ab, weil die es brauchen. Aber eigentlich tut mir das gar nicht so arg weh. Ein Opfer ist schon noch etwas anderes, etwas Größeres, etwas, das mich richtig etwas kostet. Ich denke an solche Opfer etwa, die Noah oder Abraham im Alten Testament für Gott dargebracht haben. Sie haben Gott nicht etwas gespendet, sondern als Dank etwas an Gott zurückgegeben, das Gott ihnen geschenkt hat. Die Dankbarkeit hat sie getrieben, nicht weil Gott oder seine Priester so arm waren und das gebraucht hätten. Sie gaben Gott ein Dankopfer. Von so einem Dankopfer oder Lobopfer ist auch in dem kleinen Bibeltext die Rede, und dazu will ich jetzt zuerst etwas sagen. Also erstens das Lobopfer. So lasst uns nun durch ihn, das ist Jesus Christus, Gott alle Zeit ein Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das Lobopfer. Es gibt ganz viele Danklieder und Hymnen in den Psalmen. Eine ganze Reihe davon sind auch vertont worden und stehen in unseren Gesangbüchern. Danklieder wurden häufig bei solchen Lobopfern gesungen und gebetet. Wir finden in den Psalmen zahlreiche Hinweise auf so ein Lobopfer, etwa im Psalm 116. Ich bringe dir ein Dankopfer und bekenne vor allen, dass du zu deinem Namen stehst und hilfst. Was ich dem Herrn versprochen habe, das löse ich ein, in Gegenwart seines ganzen Volkes, in den Vorhöfen seines Tempels, mitten in Jerusalem. Preis den Herrn, Halleluja! Wenn jemand Gottes Hilfe in besonderer Weise erfahren hatte, konnte er nach dem Gesetz des Mose drei verschiedene Dankopfer bringen. ein Lobopfer, wenn er zum Beispiel eine schwere Krankheit oder eine gefährliche Reise gesund überstanden hatte, dann lud er seine Freunde zu einem Lobopfer ein. Ein Tier und Brot wurde Gott geopfert, der Gerettete erzählte von seiner Heilung oder Bewahrung. Dann forderte er seine Gäste bei dieser Feier auf, in das Lob Gottes mit einzustimmen. Und anschließend haben sie alle zusammen gegessen. Vielleicht brachte er dann ein sogenanntes Gelübdeopfer dar, um Gott etwas für die gewährte Hilfe zu versprechen. Oder er war so überglücklich, dass er einfach freiwillig für den empfangenen Segen Gottes opferte. Er hat also mit seinem Mund Gottes Güte vor allen Leuten bezeugt. Das Lobopfer war so die Frucht seiner Lippen, die Gott bekennen. Vielleicht haben ihn manche seiner Freunde schief angesehen, als er sich so offen zu Gott bekannte. Möglicherweise fanden sie es komisch, dass er seinen Erfolg im Beruf, die reiche Ernte auf dem Feld oder die Gesundheit als Gabe Gottes angesehen hat. Wer ein Lobopfer brachte, der brauchte daher auch eine gehörige Portion Mut, denn er zeigte damit, dass er den Erfolg seiner Arbeit oder das Glück in der Familie nicht sich selbst verdankte, sondern Gott. Wer zugibt, ich kann das nicht alles selber machen, das ist alles Gottes Geschenk, der braucht Mut, denn er gesteht damit die eigenen Grenzen ein. Loben und Bekennen gehören zusammen. Wir bekennen uns zu dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der uns so viel Gutes tut. Und dafür machen wir ihm Komplimente, indem wir ihm leise oder laut unseren Dank bringen. Oder einfach mit einstimmen und uns anstiften lassen, wenn andere mit Liedern Gott loben. Zweitens die gute Tat. Wohlzutun und mitzuteilen vergesst nicht, denn das sind Opfer, an denen Gott Wohlgefallen hat. Hier sind noch zwei andere Arten von Opfern genannt, die wir als Dankeschön zu Gott bringen können. Gutes tun und mit anderen teilen. Das macht Gott Freude. Vergesst das nicht, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes. Kann man denn sowas als Christ vergessen? Kann man denn so egoistisch sein und nur an sich denken? Hat die Gemeinde damals vor 1900 Jahren etwa vor lauter Lobpreis- und Halleluja-Songs vergessen, denen zu helfen, die es nötig hatten? Nun, davon weiß ich nichts. Aber anscheinend gibt es da ein Defizit, sonst hätte der Verfasser der Hebräer nicht so vehement daran erinnert. Also, nicht nur laut und begeistert Gott loben, sondern auch an die Bedürftigen denken, an die, die in einer echten Notlage stecken, denen gar nicht so danach ist, jetzt die Hände auszustrecken und fröhlich zu lobpreisen. Auf jeden Fall sollten wir das immer vor Augen haben. Auch indem wir unserem Nächsten helfen, können wir Gott unseren Dank zeigen. Dann kommt das Geld oder die Arbeitskraft oder meine Zeit ganz direkt meinem Nächsten zugute. Gehört es nicht zu den Grundsätzen des christlichen Glaubens, dass wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst? Das bedeutet ja dann wohl auch, dem Nächsten die gleiche Hilfe zukommen zu lassen, die wir uns auch von anderen für uns selbst wünschen. Dass wir ihn so behandeln, wie wir auch behandelt werden möchten. Und der Nächste ist eben nicht nur der Nachbar, der im nächsten Haus wohnt, sondern genau derjenige, der mir gerade jetzt unter die Augen kommt und Hilfe benötigt. Vor langer Zeit sah ein Mann im Wald einen Fuchs, der alle vier Beine verloren hatte. Und er wunderte sich, dass das Tier noch lebte, obwohl es ja keine Beute mehr jagen konnte. Da sah er etwas weiter einen Tiger, der gerade wild gerissen hatte. Nachdem er sich satt gefressen hatte, überließ er den Rest seiner Beute dem beinlosen Fuchs. Der Mann war sehr erstaunt über die Güte und Fürsorge Gottes gegenüber dem beinlosen Fuchs, und er sagte sich: Auch ich werde mich gemütlich hinsetzen und warten, wie Gott mich versorgt. Wenn ich nur Vertrauen habe, wird er mir schon das Nötige geben. Viele Tage vergingen, aber es passierte nichts. Der Mann saß noch immer regungslos in seiner Ecke. Er war schon dem Hungertod nahe. Da hörte er plötzlich Gottes Stimme. »Du bist auf dem falschen Weg. Folge dem Beispiel des Tigers und nimm dir nicht den behinderten Fuchs zum Vorbild.« Da schlich der Mann davon. Später traf er auf der Straße ein frierendes Mädchen. Sie zitterte in ihrem dünnen Kleid und hatte schon lange nichts zu essen bekommen. Da wurde er zornig und beklagte sich bei Gott: »Wie kannst du nur so etwas zulassen? Den Fuchs erhältst du am Leben, aber dieses kleine Mädchen lässt du hungern und frieren. Warum tust du nichts dagegen?« Eine Weile sagte Gott nichts. Aber in der Nacht antwortete Gott dem Mann und sagte: »Ich habe etwas dagegen unternommen. Ich habe nämlich dich geschaffen.« Das ist eine weise arabische Legende. Sie zeigt uns, offen zu sein für die Menschen, die Gott uns in die Nähe stellt, hilfsbereit zu sein, wenn sie gerade Unterstützung brauchen, vielleicht in ganz praktischen Dingen. Den Pfadfindern wird bis heute eingehämmert: jeden Tag eine gute Tat. Damit sie es nur ja nicht vergessen, die Augen offen zu halten, um etwas Gutes zu tun. Nun soll das ja bei uns nicht in einen Drill ausarten, dass wir krampfhaft herumgucken, wo und wie wir unser Pfadfinderprogramm ableisten können, sondern die gute Tat soll aus dem Herzen kommen, ganz automatisch. Das soll uns zur guten Gewohnheit werden. Vielleicht müssen wir uns da von Gott neue Augen schenken lassen, Augen, die die Welt so sehen, wie er sie sieht, die erkennen können, was wirklich wichtig und bedeutsam ist. Auch wenn das mit einem Opfer an Zeit, Geld oder Kraft verbunden ist, aber genau sowas gefällt Gott gut. Drittens, mit anderen teilen. Das steht auch noch drin in diesem Vers und das fällt manchen von uns gar nicht so leicht. Genauso wie dem kleinen Pygmäen, der am Rand des Dschungels lebte. Der ging eines Morgens auf die Jagd, weil seine Familie Fleisch brauchte. Er war noch nicht lange im Wald, da sah er plötzlich einen Elefanten vor sich, den größten, dem er jemals begegnet war. Obwohl er große Angst hatte, gelang es ihm doch, dieses Riesentier mit vergifteten Pfeilen zu erlegen. Er jubelte vor lauter Glück und sprang fröhlich herum, und er malte sich aus, dass die Beute seine Familie für Monate versorgen würde. Aber dann wurde er wieder nüchtern. Wie sollte er bloß diesen Riesen bewegen, geschweige denn ihn nach Hause bringen? Dazu war er ja viel zu schwach. Und wenn er den noch lange im Wald liegen ließ, kämen andere Tiere und würden sich über den Elefanten hermachen, also musste er schnell etwas unternehmen. Sofort rannte er los und suchte seine Nachbarn, damit die ihm helfen sollten. Die waren ganz aufgeregt über die reiche Beute und liefen schnell mit ihm zurück zu dem toten Tier. Plötzlich bemerkte der kleine Pygmäe, was das bedeutete. Als die anderen den Elefanten gerade mit Stricken binden wollten, schrie er laut: »Lass sofort los, das ist mein Elefant!« Da hörten sie traurig auf, und er fing unter dem Einsatz seiner ganzen Kräfte wieder an, allein zu arbeiten, aber das war vergeblich, so mächtig er sich auch ins Zeug legte. Beschämt schaute er die anderen an und zeigte kleinlaut: »Gut, es ist nicht mein Elefant, es ist unser Elefant!« Da kamen die anderen wieder herbei, und gemeinsam schafften sie es tatsächlich, das schwere Tier bis zum Dorf zu ziehen. Noch einmal tat es dem Jäger kurz leid, dass er jetzt das Fleisch auch mit dem ganzen Dorf teilen musste, dann aber dachte er an die Versorgung seiner Familie und dass er weiter in Freundschaft mit seinen Nachbarn leben konnte. Es ist nicht immer einfach, von seinen sauer verdienten Euros etwas abzugeben, denn für das Geld könnten wir uns ja selber auch was Schönes leisten. Von daher ist es ganz normal, dass wir skeptisch sind, wenn wir unseren eigenen Besitz teilen sollen. Und doch ist es die Art und Gesinnung unseres Herrn Jesus Christus, die er auch von uns erwartet. Der Apostel Paulus schreibt das den Philippern so: Ein jeder von euch habe nicht nur seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des anderen. Also nicht nur auf sich selbst sehen und krampfhaft das festhalten, was man sich erarbeitet und erspart hat, das alles sind ja auch Geschenke Gottes. Ein gutes Gehalt kriegen wir natürlich von unserem Arbeitgeber, aber dass wir überhaupt arbeiten können, die Gesundheit und Kräfte und Begabungen haben, das sind alles Geschenke Gottes. Wenn ich mir das bewusst mache, fällt es mir vielleicht etwas leichter, von dem Geschenkten etwas weiter zu schenken. Oder anders, wer erfahren hat, dass jemand anders an ihn denkt, kann auch an andere denken und abgeben. Wir sollen ja nicht gleich alles hergeben und uns damit an den Rand des Ruins bringen, aber eben auch mit anderen teilen. Wenn da Leute sind, die es nötiger brauchen, die bedürftig und arm sind und aus irgendwelchen Gründen nicht die gleichen Chancen gehabt haben wie wir. Beim Begriff Teilen muss ich auch an das Sprichwort denken: Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Das erinnert mich nochmal an die Geschichte mit dem Pygmäen. Der konnte nur den toten Elefanten mit Hilfe seiner Freunde bewegen, dadurch, dass ein jeder die Last des anderen trug. Ich merke, wie mir das hilft, Leute um mich zu haben, die mich in meinem Leid nicht alleine lassen. Denn sonst würde ich mich vergraben und total von den Sorgen niederdrücken lassen. Aber das sind andere, die mich trösten, die mir einen klugen Rat geben, die meine Gedanken zurechtrücken oder auch ganz praktisch helfen, wenn mir alles über den Kopf wächst. Und der andere Punkt ist, es kann auch Freude machen, anderen zu helfen, sie zu unterstützen mit meinem Geld oder auch mit meiner Zeit. Viele sind gespannt, wenn sie etwas verschenken. Wird der andere sich darüber freuen, wenn er das Päckchen auspackt? Was wird er für ein Gesicht machen? Und wie glücklich sind wir, wenn der andere so richtig freudig überrascht ist, wenn er über beide Backen strahlt. Da hüpft uns doch auch das Herz vor Freude. So erleben wir selbst ein großes Glück, wenn wir mit anderen teilen und gewinnen dankbare Freunde, so wie der kleine Pygmäe, der seinen Elefant teilte. Es ist darum eine gute Sache, am Erntedankfest auch an die Bedürftigen und Armen dieser Welt zu denken, denn da gibt es immer noch viel zu viele auf unserer Erde. Die Entwicklungshilfeorganisation der Weltbank schätzt etwa ein Viertel der Weltbevölkerung als arm. Das sind Menschen, die weniger als 1,25 Euro pro Tag zum Leben zur Verfügung haben. Die haben noch ein bisschen Geld, um sich etwas Nahrung zu kaufen, aber das haben längst nicht alle. Etwa 850 Millionen Kinder, Frauen und Männer gehen jeden Tag hungrig ins Bett. Wir wollen deshalb heute besonders Projekte mit unserem Erntedankopfer unterstützen, die Menschen in Not helfen, Flüchtlingen oder andere durch Katastrophen gebeutelte Menschen und Kindern aus ärmlichen Verhältnissen, die nur mit einer Hilfe von außen so gefördert werden können, dass sie einen besseren Start ins Leben bekommen, denen unser Gemeindebund mit euren Spendengeldern praktisch und seelsorgerlich helfen möchte. Ein Mann, der sich besonders um die sozial schwachen Kinder gekümmert hat, war Johann Hinrich Wichern. Er hätte in diesem Jahr seinen 212. Geburtstag gefeiert. Wichern lebte Anfang des 19. Jahrhunderts als Theologe und Pädagoge in Hamburg. Er leitete dort die Sonntagsschule in dem verrufenen Stadtviertel St. Georg. Dort lebten gefährdete, innerlich und äußerlich verschmutzte, verwilderte Straßenkinder. Manche waren schon mit der Polizei in Konflikt geraten. Diebstähle, Brandstiftungen, Alkoholmissbrauch und nächtliches Herumstromern war bei ihnen an der Tagesordnung. Wichern hatte die Vision, für diese armen, vernachlässigten Kinder ein Kinderdorf zu bauen mit vielen kleinen Häuschen, in denen sie wie in Familien heranwachsen konnten. 1833 stellte ihm die Stadt Hamburg ein großes Grundstück mit einer alten Bauernkarte zur Verfügung. Wichern nannte dieses Rettungshaus das Raue Haus. Es besteht bis heute und ist unter diesem Namen in der Diakonie Deutschlands überall bekannt. Das ist nur ein Beispiel aus dem Leben dieses sozial engagierten Christen, der sich fortan nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland für die Armen einsetzte. Er kann uns ein Vorbild sein, die Bedürftigen dieser Welt, der Großen wie auch unserer Kleinen, nicht zu vergessen. Mein vierter Gedanke: Danken und Teilen beim Abendmahl. Für Christen ist das Abendmahl der Ort, wo das Danken und Miteinanderteilen am stärksten zum Ausdruck kommt. Vielleicht hat der Verfasser des Hebräerbriefes die Gemeinde deshalb an diese Dinge erinnert, weil sie das beim Abendmahl vergessen hatten. Gerade in den Überlieferungstexten zum Abendmahl werden wir ja aufgefordert, für Brot und Kelch zu danken und es zu teilen, als ständige Erinnerung an unsere Rettung durch Jesus. So oft ihr davon esst und so oft ihr davon trinkt, sagt Jesus, tut es zu meinem Gedächtnis. Und da kommt alles vor, was auch beim alttestamentlichen Dankopfer schon da war. Wir danken für das Brot und den Kelch. Wir brechen das Brot und reichen es unserer Schwester und unserem Bruder weiter. Wir verkünden damit den Tod Jesu und bekennen uns zu ihm. Und wir singen gemeinsam den Lobpreis und feiern dankbar unsere Rettung. Alles ist da. Zwar nicht ganz so wie im Alten Testament, denn bei uns wird nicht jedes Mal ein Tier geopfert, weil das Opfer von Jesus einmalig und allezeit gültig ist. Aber der Grundton, die Grundstimmung des Dankens ist beim Abendmahl da oder sollte auf jeden Fall noch stärker und fröhlicher zum Ausdruck kommen. Da können wir uns von den Frommen im Alten Testament ein Beispiel nehmen. Die haben die großen Taten Gottes in ihrem Leben beim Dankopfer den anderen erzählt, wie Gott sie gerettet und ihnen geholfen hat. Einer nach dem anderen kam nach vorne und bezeugte seine Gotteserfahrung. Es war eine richtige Zeugnisversammlung, fröhlich, mutmachend, mit großer Dankbarkeit. Und dann wurde in das Lob Gottes eingestimmt, so wie wir das ab und zu machen und wie ich das von früher her noch kenne, wenn da einer einfach ein Lied anstimmt und die anderen mitsingen. Deshalb ist es gut, so einen Schatz an Liedern auswendig zu können, damit man bei solchen spontanen Anlässen mit einstimmen kann. Ja, und dann haben sie gegessen und getrunken, eine Dankopfermahlzeit gehalten. Wir drücken das zeichenhaft durch das Austeilen von Brot und Kelch aus. Das Brot wird geteilt. Es ist nur ein einziges Brot, darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib. Denn wir wissen alle von dem einen Brot. So drückt Paulus diesen Gedanken in 1. Korinther 10, Vers 17 aus. Und geteilt wird auch Freude und Leid. Wir beten für die Kranken, Gebrechlichen und Schwachen. Für die, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen können oder wollen. Früher war es noch üblich, am Abendmahl Sonntag besonders für die Bedürftigen Geld zu sammeln. Das ist schon ein Brauch, den die ersten Christen praktizierten, es gab eine Kasse, in die jeder etwas hineinlegen konnte, so wie er wollte. Wir haben ja auch bei unserem Abendmahl hier auch so eine Abendmahlskasse, aus der dann Bedürftigen in Not geholfen wird. Und von dem dort eingelegten Geld in diese Kasse wurde Nahrung oder Kleidung für die armen Mitglieder der Gemeinde gekauft. Die große Solidargemeinschaft trat für die Schwachen ein und versorgte sie mit. So wollen wir diesen Gedanken einer dankbaren und großzügigen Gemeinschaft nicht nur heute beim Erntedankfest bewegen, sondern bei jeder Abendmahlsfeier der Gemeinde. So lasst uns nun durch Jesus Christus Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn das sind Opfer, an denen Gott Wohlgefallen hat. Amen.